ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Auch zu dieser Folge herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wie in der Folge von gestern angekündigt, geht es heute ausschließlich um Ihre Fragen, Fragen, die Sie an unseren Experten haben, den früheren NATO-General Erhard Bühler. Er ist wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Aufzeichnungszeit für diese Folge, die mit der Nummer 311, das sage ich auch der Vollständigkeit halber noch, Mittwoch, 11. Februar. Es ist jetzt kurz vor 13 Uhr. Zu hören ist der Podcast wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Ich will gleich mal einsteigen, Herr Bühler, ganz ohne Umwege. Zunächst mal Fragen, die sich aus vorherigen Folgen ergeben haben, sprich Nachfragen von Hörerinnen und Hörern. Den Anfang macht Volker Müller aus Krauschwitz in der Oberlausitz. Zitat: Hallo, Herr General, was sagen Sie denn zu den monatlich 20.000 desertierten ukrainischen Soldaten und zu den geschätzt 60.000 oder mehr ukrainischen Kriegsdienstverweigerern, die sich allein in Deutschland aufhalten? Das passt doch nicht zu der angeblich so intakten Moral der Ukrainer, die immer weiter für ihr Land kämpfen wollen. Ich glaube eher, dass immer mehr Ukrainer kriegsmüde sind und dass ihre Zahl von 2/3 ukrainischen Kriegsbefürwortern falsch ist. Zitat Ende.
Also die Zahlen, die Sie jetzt zu Deserteuren und Kriegsverweigerern nennen, die kann ich weder in der Größe bestätigen, noch irgendwie einer halbwegs seriösen Quelle zuordnen. Aber ich versuche mal in diese Richtung zu recherchieren und komme nochmal auf das Thema zurück. Klar ist, dass die Ukraine ein Mobilisierungsproblem hat und die Armee konstant unter Personalmangel leidet. Eigentlich zieht sich das durch den ganzen Krieg hindurch. Da haben Sie durchaus recht. Ich denke zweitens, es ist unbestritten, dass die Ukraine kriegsmüde ist, erschöpft von den Leiden des Angriffskriegs Russlands, der nun schon 4 Jahre andauert. Das ist alles nachvollziehbar und mehr als verständlich. Und das kommt in den Umfragen der Ukraine auch deutlich zum Ausdruck und wird auch deutlich in den vielen Korrespondentenberichten, die uns aus der Ukraine erreichen. Ich denke aber auch, dass man insgesamt von einem ungebrochenen Widerstandswillen sowohl in der Bevölkerung als auch in der Armee reden kann. Es gibt tatsächlich mehrere aktuelle Umfragen, die zeigen, dass etwa 2/3 der Ukrainer sagen, die Ukraine müsse weiterkämpfen, weil sie keine andere realistische Alternative sehen. Das heißt aber nicht, dass sie deshalb Kriegsbefürworter sind, wie sie annehmen. Die Anzahl von Kriegsbefürwortern dürfte gerade in der Ukraine gegen Null gehen, und zwar von Anfang an. Die Ukrainer wollen Frieden, so sehe ich das, aber sie fürchten einen Diktatfrieden, wie Putins Regime ihn will. Also einen Diktatfrieden, der einer Kapitulation gleichkommen würde. Das bedeutet aber auch nicht, dass 2/3 bis zum Sieg kämpfen wollen. Die meisten wollen ein Ende des Krieges durch Verhandlungen. 2/3 bis 70% sind das heute, ansteigend über die Dauer des Krieges, aber eben nicht um jeden Preis.
Dann jetzt die Mail von Robin Schingen. Zitat: Das in Folge 309 genannte Verlustverhältnis von 1:2 bei den Ukrainern hat mich angesichts der menschenverachtenden Behandlung der eigenen Soldaten auf Seiten der Russen und der westlichen Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf zutiefst negativ überrascht und sehr kritisch gegenüber unseren Fähigkeiten, aber auch unserer Moral gestimmt. Es erweckt den Eindruck, dass wir Europäer, wenn es um die Achtung menschlichen Lebens geht, es am Ende doch den Russen gleich tun und die Ukrainer unsere Werte für einen uns bequemen Preis in Form gefallener ukrainischer Soldaten und getöteter Zivilisten verteidigen lassen. Zitat Ende. Wie sehen Sie das, Herr Bühler?
Also ich stimme Herrn Schingen zu, dass man sagen kann, die Ukrainer kämpfen auch für Europa, für unsere Freiheit, unsere Werte, unsere Interessen. Ich teile auch seine Auffassung, dass wir die Ukraine schon aus diesem Grund unterstützen müssen, eben aus diesem Eigeninteresse heraus. Und hier haben wir einfach viel zu lange gebraucht, bis die Unterstützung so richtig in Fahrt gekommen ist. Man mag sich gar nicht ausdenken, wie viel Verluste vermeidbar gewesen wären, wenn wir sofort mit aller Kraft geholfen hätten. Möglicherweise wäre der Krieg längst zu Ende, wenn das tatsächlich von Anfang an und vielleicht auch schon vor Kriegsbeginn stattgefunden hätte. Allerdings bleibe ich bei aller Empathie für die Ukraine bei meiner Linie. Es war und es ist richtig, nach wie vor nicht Kriegspartei zu werden.
Wir sind noch bei den Nachfragen zu vergangenen Folgen und da haben wir noch die Mail von Maximilian von Neukirch, der schreibt folgendes, Zitat: Ich habe eine Frage zu der Schlussfolgerung, die Herr Bühler gezogen hat, wenn es um den Beschuss von beweglichen Zielen, in Klammer Busse, Züge und so weiter, mit Drohnen geht. Dabei kommt er zu der Einschätzung, dass die verwendeten Drohnen mit hoher Wahrscheinlichkeit FPV-Drohnen waren, also nicht vorprogrammiert auf einen Zielflug, sondern von einem Operateur, der optisch sieht, was er trifft, gezielt gelenkt wurden. Wie kann man die Möglichkeit der autonomen Steuerung so eindeutig ausschließen? Moderne, oft KI-gestützte Algorithmen haben doch kein Problem damit, Objekte zu erkennen, egal ob sie sich bewegen oder nicht. Klar, auch dann müsste gezielt der Zug oder der Bus im Vorhinein ausgewählt werden, damit die Objekterkennung darauf konditioniert werden kann. Mich interessiert aber, warum Herr Bühler diese Möglichkeit nahezu ausschließt. Wissen wir, dass russische Algorithmen dazu, in Klammern noch, nicht in der Lage sind? Zitat Ende.
Also nach Augenzeugenberichten handelte es sich bei diesem Drohnenangriff auf den Personenzug in der Region Charkiw in der letzten Woche um einen Angriff mit Shahid-Drohnen oder russisch Geran-Drohnen mit großer Reichweite. Diese Drohnen werden in der Regel gegen stationäre, vorprogrammierte, unbewegliche Ziele eingesetzt, mit entsprechender Elektronik ausgerüstet. Wir hatten es im letzten Podcast besprochen, also beispielsweise mit Modems und mit Kameras. Dann können sie im Endanflug durch Drohnenpiloten, die den Flug aus Russland steuern, auch gegen bewegliche Ziele eingesetzt werden. Bei den abgestürzten Shahid-Drohnen sind bisher noch keine Elektronikbauteile gefunden worden, die darauf schließen lassen, dass sie ihre Ziele autonom oder teilautonom finden oder dann auch bekämpfen können. Deshalb habe ich daraus geschlossen, dass es sich um eine Shahid-Drohne gehandelt haben muss und der Drohnenpilot beim Anflug gesehen haben muss, dass es sich hier um einen zivilen Regionalzug gehandelt haben muss. Was wiederum bedeutet, dass es sich um Vorsatz gehandelt haben muss, Zivilisten anzugreifen. Genau das Gleiche ist bei dem Angriff auf den Bus mit Bergarbeitern da in der Region Dnipropetrovsk passiert, mit insgesamt 4 Shahed-Drohnen, die nacheinander den Bus und auch dann, nachdem der erste eingeschlagen war, seine Umgebung trafen, auch um die bisher unverletzten fliehenden Arbeiter zu treffen. Aber Herr Deisinger, unser Hörer hat schon einen Punkt. Russland hat heute bereits teilautonome Drohnen. Das sind die Lancet-Drohnen, die in erster Linie in dem Frontkorridor von 40 Kilometer etwa eingesetzt werden. Aber Russland arbeitet daran, die Drohnentechnik mit künstlicher Intelligenz so auszubauen, dass die fliegenden Waffen nicht nur autonom in einen vorprogrammierten Raum fliegen und dort so lange unterwegs sind, bis sie eingegebene Zielmuster, also zum Beispiel Panzer oder LKWs, gefunden haben, sondern dass sie diese anschließend auch sofort autonom bekämpfen können. Die Ukrainer haben bei der Entwicklung der Drohnentechnologie einen gewissen Vorsprung, nicht zuletzt durch Kooperationen mit westlichen, auch deutschen Herstellern. Sie haben seit wenigen Wochen autonome Drohnen, Abfangdrohnen, also Drohnen, die andere abfangen können, die einmal in die Luft gebracht, andere feindliche Drohnen finden können, selbstständig aufklären können also und ohne weitere menschliche Einflussnahme dann auch bekämpfen können. Zahlreiche weitere Drohnen der Ukraine sind teilautonom, das heißt im Wesentlichen dass nur die Entscheidung des Bekämpfen eines Ziels durch eine menschliche Entscheidung stattfindet.
Okay, damit kommen wir jetzt in die Abteilung aktuelles Kriegsgeschehen. Es geht also um Kampfhandlungen, um Ereignisse in diesem Krieg an sich. Und wir beginnen mit den Fragen von T. Kantiotis. Er schreibt Folgendes. Zitat, weshalb trägt die Ukraine die Kämpfe nicht näher an die, in Anführungszeichen, indigenen Russen, also zum Stadtbezirk Moskau, damit die Bevölkerung besser erkennen kann, dass in ihren Medien nur Kreml-gesteuerte Falschmeldungen verbreitet werden? Ist die Luftverteidigung zu stark? Gibt es Befürchtungen zu weiteren Eskalationen durch Putin? Kann Putin überhaupt weiter eskalieren? In Klammern atomar mal ausgeblendet. Und Zitat Ende.
Also die Ukraine vermeidet den Angriff auf rein zivile Ziele. Das zieht sich durch den ganzen Krieg bisher durch. Sie kopiert also nicht den Zermürbungskrieg der Russen gegen die ukrainische Bevölkerung, sondern beschränkt sich auf militärische Ziele oder auf die Bekämpfung von Ressourcen, deren Zerstörung mittelbare Auswirkungen auf die russische Armee hat. Die Ölindustrie und die Rüstungsindustrie, das sind Stichworte dazu. Die Ziele können dabei durchaus auch in der Region Moskau oder in St. Petersburg oder weiter entfernt liegen. Die Luftverteidigung ist punktuell stark, aber in dem Riesenland kann sie nicht alle militärischen oder militärisch relevanten Objekte schützen, zumal wesentliche Teile der russischen Luftverteidigung auch in den besetzten Gebieten, einschließlich der Krim und in den Regionen in der Nachbarschaft eingesetzt sind, in der Nachbarschaft zur Ukraine. Damit wird das Riesenland, das Russland in der Vergangenheit am Ende immer geschützt hat, im Zeitalter weitreichender Drohnen zum Nachteil. Auch wenn die Ukraine bislang weitreichende Marschflugkörper oder Raketen nicht hat. Aber wir wissen, dass die Luftverteidigung der Russen wie auch die der Ukraine die meisten Drohnen auf ihrem Weg ins Ziel abschießt. Eine nukleare Eskalation, wie Sie angesprochen haben, die wird es nicht geben. Ich glaube, da braucht man nicht zu spekulieren. Das nehmen wir mal als Gesetz hin. Ja, welche Eskalationsstufen hat Russland dann noch? Es kann mittel- bis langfristig die Kräfte einsetzen, die sich zurzeit im Aufbau befinden, Stichwort die 1,5 Millionen Armee. Sie kann weitere Mobilisierungsschritte unternehmen, die Putin bisher aus innenpolitischen Gründen vermieden hat. Aber viel mehr als einen Zermürbungskrieg hat er nicht mehr aufzubieten, nicht gegen die Ukraine.
Die Mail von Tom Leonard Haselhorst. Zitat, ich würde gerne wissen, wie es um den Einsatz von Bodenkampfdrohnen auf Seiten der Ukrainer, vielleicht ja auch der Russen, steht. Seit einigen Monaten lese ich immer wieder davon. Man denkt aber schnell an eine Art Kampfroboter. Aber vielleicht können Sie die Funktions- und Einsatzweise mal genauer erklären. Zitat Ende.
Also im Bereich der Bodendrohnen ist die Ukraine zweifellos führend. Bei den Russen sieht das alles etwas improvisiert aus, was man da im Augenblick hat. Die Ukraine hat gerade ein erstes Bataillon in Dienst gestellt, das fast ausschließlich Bodendrohnen besitzt. Zur Aufklärung, für die Versorgung mit allem, was man vorne so braucht, mit Verpflegung, Munition, Ersatzteilen, Betriebsstoffe in kleinen Mengen, versteht sich, für den Verwundetentransport, zur Minenerkundung und dann begrenzt auch für den Kampf, bewaffnet beispielsweise mit MGs, Granatwerfern, Sprengstoff, Minen, in der Regel zur Unterstützung eingesetzter Infanterie. Sie operieren gemeinsam mit Aufklärungs- und Kampfdrohnen in der Luft und werden in Gegenden eingesetzt, die für die Menschen zu gefährlich sind. Sie fahren nicht autonom, sondern sie fahren ferngesteuert, entweder über Glasfaserkabel oder über Video- und Funksignale. Dazu haben sie Kameras an Bord, für die Nacht Infrarotkameras. Es handelt sich um kleine Fahrzeuge, so von der Größe her maximal die Größe eines kleineren PKWs mit Kettenantrieb, manchmal auch Radantrieb, aber seltener, Und die Energiequelle sind Akkus. Diese Bodendrohnen, sie haben auch Grenzen. Also es ist viel leichter, ein unbemanntes Flugobjekt einzusetzen, als ein unbemanntes Fahrzeug in einem unbekannten, schwierigen Gelände. Gerade im Winter mit Kälte, die Akkus werden nicht so geladen oder entladen sich schneller. Die Sensoren, die Kameras leiden unter der Kälte. Die Geländeverhältnisse hatte ich vorhin schon angesprochen, die wesentlich anspruchsvoller sind als das Fliegen durch die Luft. Also insofern sind dem Einsatz von Bodendrohnen durchaus auch Grenzen gesetzt. Aber sie werden von der Ukraine zunehmend eingesetzt, zum Beispiel im Raum Pokrovsk-Mirnograd, auch von den Russen, aber wie gesagt etwas improvisierter als die Ukraine das jetzt organisiert vorantreibt.
Dann hat uns Erik Nitschke geschrieben aus Biberach. Biberach nicht Biberach an der Riss, sondern im Schwarzwald. Zitat, meine Frage bezieht sich auf die Drohnenabwehr. Jetzt geht es um die fliegenden Drohnen. Deutschland hat vor vielen Monaten mehrere Gepard-Panzer an die Ukraine übergeben. Soweit ich weiß, feuern diese mit gezielten Salven auf anfliegende Ziele. Es wird bei der Luftabwehr jedoch häufig nur von Patriot-Systemen gesprochen. Mir ist klar, dass diese für die Raketenabwehr unverzichtbar sind. Sind die Gepard-Panzer zur Drohnenabwehr nicht eine effektive und kostengünstigere Alternative? Leisten die Fahrzeuge aktuell nur ihren Dienst in der Ukraine? Fragezeichen, Zitat Ende. Ja, vielleicht reden wir wirklich zu viel von den Patriot und ähnlichen Systemen, die natürlich für die Raketenabwehr gedacht sind, aber klar ist, glaube ich, dass man Patriot-Raketen nicht gegen Drohnen einsetzt. Vielleicht konzentrieren wir uns deswegen wirklich mal auf die Gepard-Panzer.
Ja, die Ukraine hat bis zu 120 Gepard-Panzer im Augenblick aus ehemaligen Bundeswehrbeständen oder auf jeden Fall aus deutscher Produktion. 60 wurden von Deutschland von verschiedenen Stellen zurückgekauft, unter anderem von der deutschen Industrie und an die Ukraine geliefert. Bis zu 60 weitere sind von der niederländischen Armee ausgemustert worden und wurden anschließend an Jordanien verkauft. Sie sind jetzt durch die Amerikaner zurückgekauft worden, wieder instand gesetzt worden und an die Ukraine ausgeliefert worden. Sie sind dort nach wie vor im Einsatz, auch wenn man nicht mehr so viel von ihnen hört, haben jetzt auch genügend Munition, diese 35mm Munition für ihre Zwillingskanone. Da gab es ja am Anfang Engpässe. Sie sind gerade gegen die Shahed-Drohnenangriffe, wie Sie schon sagen, Herr Deisinger, ein überaus wirksames und effizientes Mittel auf kurze Entfernungen von etwa 5 Kilometer. Sie haben ein Rundumradar, mit dem Sie den Luftraum ständig nach allen Richtungen absuchen können. Ein Zielverfolgungsradar, das unabhängig davon Drohnen anvisieren kann. Eine leistungsfähige Zwillingskanone mit einer speziellen Munition. Und auch das ist ein wichtiges Merkmal, das sich unmittelbar vor dem Ziel in viele Schrapnelle zerlegt und die Drohne förmlich zersiebt und ganz sicher zerstört. Also lange Salven sind da nicht notwendig. Es genügen da ganz kurze Feuerstöße von 3 bis 5 Schuss. Das heißt auch, die Munitionskosten halten sich sehr, sehr in Grenzen. Und von daher, wenn ich die Wirksamkeit, aber auch die Kosteneffizienz nehme, dann muss ich sagen, das ist schon ein sehr gutes Mittel, sich gegen diese Drohnen zu wehren.
Ja. Aber Geparde sind natürlich nicht die einzige Möglichkeit, diese Drohnen zu bekämpfen. Könnte man sich ja auch gar nicht ausschließlich mit diesen Geparden machen, weil mit 120 sind es ja eigentlich viel zu wenige für die gesamte Ukraine.
Ja, genau. Dann können wir ja mal einen Blick auf das Gesamtsystem werfen. Neben dem jetzt schon etwas in die Jahre gekommenen Gepard und ein paar Altsystemen aus sowjetischer Produktion, ZSU 23 ist das Stichwort, hat die Ukraine heute mehrere moderne Systeme wie 4 Skynet-Systeme und eine unbekannte, aber steigende Zahl von Skyrangern im gleichen Reichweiteband im Einsatz. Speziell dazu gehört auch das britische System Raven, Alle diese Systeme sind auf Drohnen spezialisiert, aber auch auf Hubschrauber und Flugzeuge. In der Leistungsfähigkeit darunter befinden sich viele, viele kleine LKW, Pickups mit aufmontierten Maschinenkanonen. Und dann gehören natürlich auch dazu schultergestützte Flugabwehrraketen, die auch fleckendeckend im Land verfügbar sind für die Territorialtruppen. In der Klasse über dem Gepard, etwa bis 40 Kilometer Reichweite, hat die Ukraine heute ein System NASAMS, heißt das, aus Norwegen und den USA im Einsatz, sowie die uns bekannte IRIS-T SLM aus Deutschland. Geschätzt etwa 10 Batterien NASAMS und bestätigt 9 Batterien IRIS-T SLM. Wobei Batterie, muss man auch immer dazu sagen, besteht immer aus mehreren Raketenwerfern und einem gemeinsamen Gefechtsstand und einem gemeinsamen Radar. Erst darüber finden wir Patriot und SAMP-T, das ist ein französisch-italienisches Produkt, mit einer Reichweite etwa von 100 Kilometern aufwärts. Mindestens 5 Patriot-Batterien gibt es in der Ukraine, davon 3 aus Deutschland, eine aus USA und 1 aus niederländischen Beständen mit amerikanischer Unterstützung. Frankreich hat eine SAMP-T-Batterie geliefert und zu diesem Paket von Raketenwerfern größerer Reichweite gehören die S-300 der Ukraine selbst, auch die aus ehemaliger sowjetischer Produktion. Erst diese Reichweitenklasse, von der ich jetzt gerade zum Schluss sprach, kann ballistische Raketen und in günstiger Lage auch Hyperschallwaffen abwehren. Angesichts dieser Bedrohung und der hohen Kosten wird man vermeiden, sie gegen Drohnen einzusetzen, wie Sie schon am Anfang erwähnt haben. Ergänzend zu diesem ganzen System, muss ich sagen, spielen Hubschrauber gegen Drohnen und Kampfflugzeuge wie die F-16 gegen Drohnen und Marschflugkörper eine über den Kriegsverlauf her immer wichtigere Rolle. Ergänzend kommt jetzt das, was ich vorhin ansprach, eine Drohnenabwehr durch Abfangdrohnen. Das ist schon Realität, allerdings in geringem Umfang, aber es wird auch in der Ukraine intensiv gearbeitet, Laserwaffen zur Drohnenabwehr zu entwickeln oder zu bauen. Die Entwicklung ist ja längst auch bei uns schon sehr weit fortgeschritten. Also insgesamt ist der Flugabwehrschirm heute so ausgebaut, dass man es mit der Situation 2022 überhaupt nicht vergleichen kann. Deutschland hat da als Leitnation für die Luftverteidigung sehr viel geleistet, auch die deutsche Industrie. Diehl und Hensoldt mit IRIS-T und SLM. Sie haben wohl das System mit der höchsten Präzision und einer Trefferquote von 100%. Wohl das beste System geliefert. Man mag sich gar nicht ausmalen, wie es heute in der Ukraine ohne diese Unterstützung in der Luftverteidigung aussähe. Man kann eigentlich nur allen danken, die sich bei uns und in anderen Staaten im Militär und auch in der Industrie eingesetzt haben, mitgeholfen haben, einen so funktionierenden und halbwegs dichten Luftverteidigungsschirm aufzubauen. Halbwegs dicht, sage ich, weil die Ukraine eben ein großes Land ist und auch in dieser Beziehung ist immer Luft nach oben, um im Bild zu bleiben. Das heißt insbesondere Munition und Flugabwehrraketen sind Verbrauchsmaterial, das ständig nachgeliefert werden muss. Das ist das eine. Und dann gibt es trotz dieser Vielzahl von Systemen, die ich gerade genannt habe, immer noch Lücken im Gesamtbild über der Ukraine.
Dann jetzt möglicherweise eine kleine Korrektur, aber falls da ein Zungenschlag falsch war, wollen wir das natürlich auch nicht so stehen lassen. Die Einwände hat Christoph aus München. Ich zitiere, in Folge 308 sagte der General etwa bei Minute 6, dass Russland in den drei Tagen der Teilwaffenruhe auf flächendeckende Angriffe gegen Kernkraftwerke verzichtet habe. Bin ich richtig in der Annahme, dass sich Herr Bühler hier einfach versprochen hat und Wärmekraftwerke meinte, oder gab es tatsächlich massive Angriffe auf die nukleare Infrastruktur? Dann würde es mich wundern, dass dies nur so beiläufig erwähnt wurde. Zitat Ende.
Also Herr Christoph, vielen Dank für den Hinweis. Natürlich meinte ich Wärmekraftwerke. Wenn es so gewesen wäre, dass hier ein Angriff gegen Nuklearkraftwerke stattgefunden hätte, dann hätte man es sicher nicht so beiläufig erwähnt. Nein, das hat es nicht gegeben.
Okay. Bei der folgenden Frage, da fange ich mal mit dem letzten Absatz an. Da schreibt uns ein Hörer aus der Schweiz. Zitat, da meine Frage missverständlich als Legitimation russischer Handlungen verstanden werden könnte, was ausdrücklich nicht meiner Haltung entspricht, bitte ich Sie, mich im Falle einer öffentlichen Bezugnahme nicht namentlich zu nennen. Erstmal Zitat Ende. Machen wir natürlich, berücksichtigen wir, finde ich aber schade, dass man solche Befürchtungen hat, vielleicht auch haben muss. Schade, dass man mitunter nicht sachlich alles Mögliche abwägen kann, ohne in irgendeine Ecke gestellt zu werden von irgendwem, in eine Ecke, in die man halt nicht gehört. Aber selbst wenn man zu Recht in einer solchen Ecke stünde, wäre es dennoch doch völlig okay, seine Frage zu stellen und von seinem Standpunkt zu diskutieren. Das haben wir hier im Podcast immer so gehalten, werden wir auch weiterhin tun. Das nur am Rande, das wollte ich auch mal loswerden. Jetzt zum eigentlichen Anliegen des Hörers. Die Mail lese ich auch mal ein bisschen ausführlicher vor. Zitat. In einer Ihrer Podcast-Folgen bezeichneten Sie den russischen Angriff auf einen Zug als Kriegsverbrechen und verwiesen darauf, dass sich Zivilisten in diesem Zug befunden hätten. Ihre grundsätzliche Verurteilung des russischen Angriffskrieges teile ich uneingeschränkt. Gleichzeitig hat mich diese Aussage verwundert, da Sie selbst früher sehr klar zwischen Ius ad bellum und Ius in bello unterschieden haben. Aus dieser Perspektive erscheint mir ein Angriff auf einen Zug nicht per se als Kriegsverbrechen, sondern als grundsätzlich legitimes militärisches Ziel, insbesondere weil ein Zug ein Teil der gegnerischen Logistik sein kann. Die nachträgliche Feststellung ziviler Opfer allein scheint mir für die Einordnung als Kriegsverbrechen nicht ausreichend. Historisch beschreibt Pierre Klostermann in seinem Buch Die große Arena, wie alliierte Piloten vor der Landung in der Normandie systematisch Züge, Bahnhöfe, Brücken angriffen, um die deutsche Logistik zu lähmen. Diese Angriffe galten als militärisch legitim, solange sie der operativen Schwächung des Gegners diente. Auf die andere Seite angewendet, stellt sich mir zusätzlich die Frage, ob gezielte Angriffe auf Zuginfrastruktur in Russland nicht heute eine friedenspolitische Wirkung haben könnten, indem sie die Fähigkeit Russlands einschränken, weitere Menschen in den Fleischwolf zu verlegen. Mich würde Ihre Neu-Einordnung dieses konkreten Falls interessieren, aber auch die Beurteilung des Potenzials, den Krieg durch die Zerstörung der russischen Infrastruktur einzufrieren. Mit freundlichen Grüßen. Ende dieses langen Zitats.
Also, ich stimme da unserem Hörer teilweise zu, aber erstmal doch mal zu dem Zug. Bei dem Zug handelt es sich eindeutig um einen Personenzug mit zivilen Fahrgästen, der von drei Drohnen angegriffen wurde. Einen fahrenden Zug kann man nicht ohne Fernlenkung der Drohnen im Endanflug treffen. Das heißt, es hat jemand den Zug vorsätzlich angegriffen. Er hat den Zug gesehen, er hat ihn vor Augen gehabt. Und das ist auch nach dem Ius in bello ein vorsätzlicher Angriff auf Zivilisten, der nach dem humanitären Völkerrecht heute ein Kriegsverbrechen darstellt. Der zweite Punkt, wo ich Probleme habe, will ich auch vorweg sagen. Also generell sollte man aus meiner Sicht Beispiele aus dem Zweiten Weltkrieg nicht als Rechtfertigung für heutiges militärisches Handeln nehmen. Da hat sich im humanitären Völkerrecht seit den Katastrophen des Ersten und Zweiten Weltkriegs so viel getan, dass man die Situation von damals und heute schwer vergleichen kann. Ich könnte das weiter ausführen, aber ich lasse es erstmal so stehen, sonst wird es auch zu lange, denke ich. Aber ich weiß, was Sie meinen, und Sie haben recht. Eisenbahninfrastrukturen sind ein wichtiges militärisches Mittel und damit auch ein wichtiges militärisches Ziel. Vor allem, weil die Logistik der russischen Armee so extrem von einem funktionierenden Eisenbahnnetz in diesem Riesenland abhängt. Nicht umsonst hat Russland auch heute noch eine beträchtliche Zahl von Eisenbahnpionieren oder Eisenbahntruppen, wie es in Russland heißt, in ihren Reihen, deren Aufgabe es unter anderem ist, Eisenbahnlinien so schnell wie möglich wiederherzustellen, wenn sie denn angegriffen werden. Das dauert dann wenige Tage und dann rollt nach einem Angriff der erste Zug wieder. Die Ukrainer haben schon mehrfach Eisenbahnlinien angegriffen, aber nie mit nachhaltigem Erfolg. Sicher, es ist natürlich ein Erfolg, wenn ein stehender Zug mit Tankwagen in Flammen aufgeht, wie unter anderem in der Nähe von Saratow, glaube ich, war das. Das erinnere ich. Das macht dann Arbeit, den ganzen Schrott wegzuräumen. Das stört die Logistik, das verzögert sie. Aber es ist eben nicht nachhaltig in dem Sinne, der ihnen vorschwebt. Wenn man das vorhat, und das ist richtig, auch in meinen Augen, da muss man Nadelöhre im Eisenbahnnetz treffen, also Knotenpunkte, möglichst mit Brücken oder Tunneleinfahrten oder Ausfahrten, die so schnell nicht ersetzbar sind. Das geht aber mit Langstreckendrohnen nicht, die Ukraine auf weite Distanz eben nur verfügbar hat. Weitreichende Waffen mit der notwendigen Durchschlagskraft, die eine große Eisenbahnbrücke zerstören kann beispielsweise, sind der Ukraine ja verwehrt worden. Also noch immer rollte ein beträchtlicher Teil des russischen Nachschubs über die Kertschbrücke. Also zusammengefasst, keine Neueinordnung des Angriffs auf den Personenzug, da bleibe ich bei meiner Position, aber durchaus Zustimmung zu ihrer Idee der Zerstörung von wichtiger Eisenbahninfrastruktur als Teil des Konzepts der Operationen in der Tiefe, wie ich es immer nenne, um der russischen Armee die Grundlagen für ihren Angriff zu nehmen.
Okay, dann die letzte Frage schon für heute. Die kommt von Anke Miet. Es geht jetzt ihr nochmal um das Thema Taurus. Und ihr ist an der Frage sehr gelegen. Immerhin hat sie uns gleich zweimal deswegen geschrieben. Ich zitiere: Erstens, ist es korrekt, dass die Verweigerung der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine allein auf ein Verbot durch die USA zurückgeht? Zweitens, falls das zutrifft, warum wurde es nicht kommuniziert und stattdessen Spekulationen aller Art Tür und Tor geöffnet? Zitat Ende. Dazu muss ich es noch erzählen, dass sie auch eine Quelle angefügt hat in der Mail, oder besser gesagt eine Art Hinweis auf einen möglichen Grund. Es geht nämlich um das Triebwerk des Taurus. Da ist bei hart.de Folgendes zu lesen. Das lese ich auch kurz vor. Die Problematik am P 8300-15, wenn man es als solche ansehen möchte, liegt im Herstellerland. Da es in den USA gefertigt wird, unterliegt es den US-amerikanischen Exportbestimmungen, die sich auf die Exportfähigkeit und Weitergabe des ganzen Marschflugkörpers auswirken. Auch hier Zitat Ende. Und dann schreibt Frau Miet noch, dass die Info, dass die Amerikaner die Lieferung untersagt hätten, durch einen Twitter-User oder Ex-User verbreitet wurde. Wie sie meint, keiner von den Fragwürdigen, schreibt sie in Anführungszeichen. Ja, wie sehen Sie das Ganze, Herr Bühler?
Da sind wir wieder beim Taurus. Wissen Sie, seit wann wir über den Taurus sprechen, Herr Deisinger?
Ich habe es mir nicht in den Kalender geschrieben, also das ist...
Ich weiß es deshalb, weil ich da in Tartu war, in Estland, und sehe mich da noch sitzen mit den Generalstabsschülern dort. Mhm. Und da kam die Meldung, dass Großbritannien und Frankreich das Äquivalent zum Taurus geliefert hat. Und seither reden wir darüber.
Ja, aber wir haben noch nie über das Triebwerk gesprochen.
Nein.
Das war noch nicht Thema.
Aber ich habe schon die ganze Zeit auf die Frage gewartet. Wir wollten ja eigentlich über den Taurus nicht mehr sprechen, das war eine abgeschlossene Sache, aber das ist jetzt tatsächlich eine neue Sache, da sollten wir drüber reden, und da bin ich auch dankbar. Ja, es kann schon sein, dass ein sonst vertrauenswürdiger Twitter-User das im guten Glauben weiterverbreitet hat. Die Ursprung dieser Nachrichten, die liegt aber bei russischen Telegram-Kanälen. Tatsache ist, dass das Triebwerk des Taurus in den USA montiert wird und auch amerikanische Teile darin verbaut sind, die den sogenannten EITA-Bestimmungen unterliegen. Das sind amerikanische Waffenexportregeln, die besagen, dass die amerikanischen Behörden einer Weitergabe von Waffen an Drittstaaten zustimmen müssen, wenn dort EITA-Teile verbaut sind. Das ist ein durchaus gängiges Verfahren, das ist auch ein vergleichbares Verfahren, gibt es auch in Deutschland. Eine solche Weitergabe haben aber die amerikanischen Behörden bei der Weitergabe des vergleichbaren britischen Storm Shadow nicht verwehrt und auch nicht bei der Lieferung des französischen Scalp, also ebenfalls vergleichbar. Beide Marschflugkörper enthalten auch amerikanische Teile. Die US-Rüstungsindustrie ist in ihren Lieferketten sehr stark vernetzt mit der europäischen Rüstungsindustrie, sodass man von EITA-Free-Produkten, also Produkte, die keine EITA-Teile haben, für die auch manchmal geworben wird, bei solchen Hightech-Produkten auf jeden Fall nicht sprechen kann oder nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Der EITA-Prozess ist zudem ein Verwaltungsakt, der erst gestartet wird, wenn alle Modalitäten einer Abgabe feststehen. Also glaubt jemand ernsthaft, dass eine EITA-Anfrage der Bundesregierung, so läuft das dann, angesichts der heftigen Auseinandersetzungen um den Taurus seit Mai 23 nicht öffentlich geworden wäre? Also ich glaube das nicht. Im Gegenteil. Die amerikanische Seite hat die Lieferung unter Biden mehrfach befürwortet und gesagt, es sei ganz alleine eine deutsche Entscheidung. Sie mische sich da nicht ein. Trump hat im Wahlkampf zwar die Weitergabe amerikanischer Waffen durch Biden kritisiert. Als er aber Präsident war, wollte er sogar ein paar Tage lang Tomahawk-Marschflugkörper mit deutlich größerer Reichweite und Wirkung liefern. Also von einer Kritik an Deutschland bezüglich des Taurus ist mir da nichts bekannt. Das Ganze ist aus meiner Sicht darauf zurückzuführen, dass die Informationspolitik der Regierung Scholz bezüglich des Taurus mehr als unglücklich war und sich in wesentlichen Dingen gewollt oder ungewollt, lassen wir mal dahingestellt sein, als falsch herausgestellt hat. Der Chef der MBDA, also des Herstellers im bayerischen Schrobenhausen, Thomas Gottschild, hat erst neulich mit bemerkenswerter Offenheit gesagt, deutsche Soldaten seien in der Ukraine zur Zielplanung nicht erforderlich. Und das war ja eines der Kernargumente der Mannschaft um Kanzler Scholz. Bei Kanzler Merz, jetzt kommt erschwerend dazu, dass jetzt eine neue Politik gefahren wird, über Einzelheiten von Waffenlieferungen nicht mehr öffentlich zu sprechen. Ich halte das für richtig, aus guten Gründen. Aber da schießen die Spekulationen natürlich ins Kraut und solche Gerüchte finden einen guten Nährboden. Also zusammengefasst gehe ich so weit, dass ich sage, es ist nichts dran. Ich habe in den vergangenen fast 3 Jahren Taurus-Diskussion so viel über Taurus gelernt, dass ich glaube, wenn es so wäre, wie da geschildert von so Hörern, dann wüsste ich es. So sage ich, dass es eine gezielte Desinformation aus russischen Quellen ist, die darauf abzielt, die Meinung zu verbreiten, ja, die bösen Europäer, jetzt vertreten durch die Deutschen, die konnten nur durch Trump gestoppt werden, diese Waffe zu liefern. Und da ist nichts dran aus meiner Sicht.
Okay, und damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Auch heute vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, unsere Podcast-Termine in der nächsten Woche sind der 19. und der 20. Februar. 19. ist Donnerstag, der 20. demzufolge ein Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.